Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, das Thema also Überbelastung, Stress, Arbeitssucht, Strategien gegen das Ausbrennen. Wer sich kaputt arbeitet, um es ganz salopp zu sagen, der hat sich übernommen, der hat mit Sicherheit etwas falsch gemacht, das ist meine Überzeugung. Arbeitssucht, um die geht es ja heute Abend, ist eine Selbstüberforderung. Arbeitssucht ist eine Selbstausbeutung, wie sie einige Fachleute nennen. Arbeitssucht ist im Grunde eine schwere seelische Störung. Leider wird sie in unserer Gesellschaft viel zu hoch bewertet. Um das nur in einem kleinen Beispiel zu sagen, ich war in Nürnberg, das ist vielleicht jetzt knappes halbes Jahr her, da sagte mir ein Pfarrer in einer Arbeitsgruppe, wo wir zusammensaßen, über irgendein anderes Thema haben wir gesprochen, da sagte er, ich kenne einen Bruder, Amtsbruder, der hatte einen Burnout, er musste auch die Gemeinde wechseln und dann hat er sich an einigen Gemeinden beworben und von 6 Anwärtern wurde er sofort genommen mit der Begründung der Gemeindeleitung, wenn er einen Burnout gehabt hätte, dann hätte man mit Sicherheit einen arbeitsfreudigen, fleißigen Pfarrer, auf den man sich in der Gemeinde verlassen könnte. Liebe Freunde, meine Damen und Herren, eine schlimme Aussage, da mache ich kein Hehl draus, aber das ist das, womit wir rechnen müssen. Arbeitssucht, für meine Begriffe, eine schwere seelische Störung. Und wir wollen uns fragen, wie können wir zwischen Arbeit und Freizeit, ich bin ja auch gefragt worden, wie können wir zwischen Stress und Erholung eine gesunde Balance schaffen? Erster Punkt, 3 Faktoren sind es also, 3 belastende Faktoren, die uns zu schaffen machen. Sie haben sich zu einem gefährlichen Dreigespann, könnte man sagen, verbunden. Erstens negativer Stress, zweitens Arbeitssucht und falscher Ehrgeiz, darüber muss noch zu reden sein, und drittens der Burnout, das seelisch-geistig-körperliche Ausbrennen. Beschäftigen wir uns zunächst mit dem Thema Stress. Was ist Stress? Der Begriff Stress stammt von Dr. Szilaj, einem ehemaligen Deutschen, der dann später, glaube ich, nach Kanada ausgewandert ist. Es gibt positiven Stress, haben Sie alle gehört, kennen Sie den Eustress, wie Euangelion, die frohe Botschaft, den frohmachenden Stress. Und es gibt negativen Stress, den Distress. Der positive Stress ist notwendig. Ja, ich habe vor Jahren mal schon ein Buch geschrieben, das hieß Stress. Ohne Stress kann der Mensch nicht leben. Stress ist lebensnotwendig. Wer nicht gestresst ist, ist zum Leben nicht mehr fähig. Das ist die andere Seite. Das ist die positive Seite. Nur, wo ist die Balance? Positiver Stress, negativer Stress. Wo kippt das um? Nochmal, ohne Stress ist kein Leben möglich. Leben, Stress verlängert das Leben. Stress ist die einzige Chance, das Leben zu verlängern. So verrückt das klingen mag, das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Das ist eine Tatsache. Der negative Stress beinhaltet Faktoren, die die Lebensenergie bremsen, blockieren, schädigen, die den Organismus stark krank machen können. Und dazu gehören, ich will nur mal einige Dinge nennen, Eifersucht, Bluthochdruck, vermehrtes Rauchen, Lärmstress, den man übrigens nicht abstellen kann, Angst am Arbeitsplatz, Mobbing, Bewegungsarmut, überhöhter Ehrgeiz, falsche Ziele. Sie merken, da sind eine ganze Reihe Dinge drin, die sind sachlicher Art und eine ganze Reihe Dinge sind da drin, die haben mit unserem Lebensstil, mit unserem Denken, Fühlen, Glauben, Meinen, Leben, Lieben, Arbeiten zu tun, mit unserer Weltanschauung als Christen. Ja? Wie kann man in diese Überbelastung ausweichen? Ich habe kein, oder aus der Überbelastung herauskommen, ein Patentrezept habe ich nicht. Persönlich bin ich überzeugt, dass die meisten Überbelastungen mit Erwartungen, mit Überzeugungen des Betreffenden zu tun haben, und zwar Selbstüberforderungen sind. Wir entscheiden darüber, wie viel Stress wir zulassen. Jeder von uns hat ein Stück Freiheit, auch wenn in der Wirtschaft sehr viel Druck ausgeübt wird, das ist ganz klar. Ein zweiter Punkt, das war also Stress. Arbeitssucht, der Begriff. Unter den neuen Süchten, die nicht stoffgebunden sind, gehört seit den 70er Jahren, vorher wurde nicht darüber geredet, das ist das Traurige, vorher wurde nicht darüber geredet, wurde diese Sucht bekannt. Sie ist neben Spielsucht eine nicht stoffgebundene Sucht, also die Arbeitssucht. Arbeitssucht wird im Duden definiert so als jemand, der zwanghaft ständig arbeitet. Achtung, das war die erste Formulierung für Leute, die arbeitssüchtig sind. Leute, die ständig das Gefühl haben müssen, sie müssen was tun. 3 Wochen Urlaub im Sand liegen in Borkum ist für die tödlich. Und sie würden sich eher einen Ring durch die Nase ziehen, als 3 Wochen in Borkum im Sand zu liegen. Darauf können Sie sich aber verlassen. Deutlich? Die Frage können Sie sich ja beantworten, ob Sie 3 Wochen im Sand liegen, nichts tun, nur genießen, den Sand angucken und so weiter und so weiter. Der Begriff Arbeitssucht, in Amerika hat man gern von Arbeitsalkoholismus gesprochen, Workaholism. Dieser Begriff hat sich in Deutschland nicht durchgesetzt. Wir sprechen von Arbeitssucht. Aber Arbeitsalkoholismus ist ein interessanter Begriff, weil der Arbeitssüchtige mit dem Alkoholiker viel verwandt hat. Nur Alkoholismus ist stoffgebunden, die Arbeitssucht ist nicht stoffgebunden. Arbeitssüchtige findet man gehäuft bei Unternehmern, ganz klar, die mehr als im Durchschnitt 55 Stunden pro Woche arbeiten. Und da beginnt etwas, wo sie merken, wer wird Unternehmer? Wer macht sich selbstständig? Wer riskiert das? Ein Beamter, sagen wir mal, der eine ganz ruhige Kugel schieben würde, und das, der käme nie auf den Gedanken, sich selbstständig zu machen, an dieser Stelle. Der würde mit dem Gedanken spielen, aber er tut es nicht. Davor hat er viel zu viel Angst, weil er weiß, das geht ans Eingemachte, wie man so schön zu sagen pflegt. Arbeitssucht ist ein ausweichendes Verhalten, Achtung, vor psychischen und sozialen Belastungen. Nochmal, ein Ausweichen vor psychischen und sozialen Belastungen. Mit Arbeitssucht ist in der Regel eine sehr starke Ich-Bezogenheit verbunden und es ist häufig mit einem gestörten Wir-Gefühl verbunden. Das heißt, der Arbeitssüchtige kreist stärker um sich. Das Familiäre, das Bezogene auf den anderen ist so nicht drin. Die Übergänge von sehr viel Arbeiten und Arbeitssucht sind fließend. Arbeitssucht beinhaltet, dass die Süchtigen, wie die Alkoholiker, nicht mehr aufhören können. Und das ist der springende Punkt. Die Droge Arbeit wird unentbehrlich und gesteigert. Wie beim Alkohol. 6 Thesen zur Arbeitssucht. These 1. Arbeitssucht ist eine Sucht. Der Arbeitssüchtige jagt, ja wonach? Nach Macht, nach Status und Geld. Eine Möglichkeit. Arbeit ist ähnlich unentbehrlich wie dem Morphinisten sein gewohntes Gift. Die Arbeit ist für denjenigen dringend notwendig. Und darum gibt es Menschen, die arbeitslos werden, die sind ruiniert, seelisch und körperlich, weil sie nichts zu tun haben. Es sei denn, sie finden kompensatorisch, ausgleichend eine Arbeit, wo sie in der Gemeinde oder sonst wo ehrenamtlich oder aber für Geld irgendwelcher Art Dienste übernehmen. These 2, Arbeitssüchtige genießen das höchste Prestige aller Süchtigen. Arbeitssucht ist eine gesellschaftlich und, da kommen wir auch nochmal drauf, geistlich geachtete und unterstützte Sucht. Arbeitssüchtige täuschen sich und auch die Umgebung, denn sie geben sich zufrieden und sie sind in ihrer Arbeitssucht zufrieden. Und darum verkennen viele Arbeitssüchtige das, wo das Krankhafte beginnt, weil sie zufrieden sind und können nicht glauben, dass das eben sehr kritisch sein kann. These 3, der Arbeitssüchtige geht Problemen aus dem Weg. Arbeitssucht gibt dem Arbeitssüchtigen das Alibi, sich vor privaten und persönlichen Problemen in der Ehe, in der Familie und in der Gemeinde zu drücken. Der Arbeitssüchtige nimmt Probleme des Partners, die sich auf Haus, Garten, Kinder, Schule und Geld beziehen, nicht so sehr ernst. Er überlässt sie auch gern dem Partner, der das dann für ihn erledigt. Der Partner hält ihm den Rücken frei an dieser Stelle. Sehr wichtig für den Arbeitssüchtigen. Häufig hat er einen Partner, der ihm den Rücken frei hält. These 4, Stress und Angst sind die Hauptquelle der Motivation. Angst wird von vielen gar nicht wahrgenommen. Stress und Angst sind die Hauptquelle der Motivation. Die Angst zu versagen hält die Arbeitssüchtigen in Trab. Anerkennung und Bestätigung sind wichtiger als materieller Gewinn. Das ist ganz entscheidend. Also nochmal, was ist wichtig? Anerkennung und Bestätigung. Stress wird als Eustress, als positiver Stress, als frohmachender Stress, als Stimulanz verstanden. Negativer Stress führt sofort zur Überforderung. These Nummer 5, Arbeitssüchtige sind nicht unglücklich, auch nicht privat. Nur die Frauen, wenn es Männer sind, sind unglücklich dabei. Darum gehen ja auch bis heute die meisten Scheidungen, ist aber nicht mein Thema, von Frauen aus. In 3/4 aller Fällen geht die Scheidung von Frauen aus. Die Männer haben, als Eheberater sage ich das, ein Brett vorm Kopf, dass sie oft überhaupt nicht kapieren, was in den Seelen der Frauen vor sich geht. Das ist einer der Hauptgründe. Und Männer sagen dann, kommen in die Bade und sagen, meine Frau ist ausgezogen. Herr Rudi, jetzt helfen Sie mir mal. Ich verstehe die Welt nicht mehr. Nein, die Frau hat ihren Mann schon Jahrzehnte nicht verstanden. An dieser Stelle. Ist das deutlich? Wo einer der Hauptgründe für Scheidungen liegt? Aber das nur so am Rande. Arbeitssüchtige sind nicht unglücklich, auch nicht privat. Wenn sie einen, wo die Frau weggelaufen ist, ausgezogen ist, wenn sie den Mann fragen, der sagte, bis gestern war er nicht glücklich in der Ehe, nur die Frau nicht. Da merken sie, dass man irgendwo mit einem Brett vorm Kopf herumgelaufen hat und nicht gemerkt hat, was da gespielt wird. Ein typisch, häufig männliches Problem an dieser Stelle. These 6, Arbeitssucht macht krank. Worin besteht die Krankheit? Werden wir uns noch mit beschäftigen. Es entstehen häufig Erschöpfungsgefühle, depressive Verstimmungen oder regelrechte depressive Attacken. Oft das erste Stadium. Das psychosomatische Stadium kommt dann. Es treten echte Depressionen auf, Hypertonie, Herzinfarkte, chronische Ulkuserkrankungen. Oft wird das Essen vermehrt, vermehrtes Rauchen, vermehrter Alkoholgenuss. Am Schluss steht das Ausbrennen, der Burnout. Dritter Faktor, der Burnout. Das Burnout-Syndrom, also das Ausgebranntsein an Leib, Seele und Geist, kann jeden erwischen. Den Manager, den Lehrer, die Putzfrau, den Gemeindepastor. Entweder wurde er entdeckt wurde die Krankheit bei Christen 1970. Die Krankheit wurde zuerst an Christen entdeckt, die sich für den Herrn aufopferten, an dieser Stelle jedenfalls sagten sie das so, und brachen eines Tages zusammen. Da wurde es entdeckt. Inzwischen weiß man, dass es keinen Beruf gibt, der nicht davon gepackt werden kann. Aber nochmal, behalten wir das bitte im Auge. Entdeckt wurde die Störung bei Christen. Die emotionale, körperliche und geistliche Überleistung reißt in der Regel nur arbeitsstarke, zielstrebige, erfolgreiche, hochmotivierte Frauen und Männer nieder. Das ist das Problem. Nur die erwischt es. Die fleißigsten, die ehrgeizigsten, die zielstrebigsten. Burnout ist eine innere Ermüdung. Schauen wir uns zunächst die Ursachen an. Welche Menschen neigen zum Burnout? Welche seelischen, körperlichen, geistigen Voraussetzungen sind notwendig, dass dieses Ausgebranntsein eintritt? Definieren wir also nochmal den Burnout. Ich möchte also drei Leute zitieren, ganz verschiedener Couleur, die diese Krankheit definieren. Das erste ist ein Psychotherapeut aus Amerika. Er schreibt: Was ist Burnout? An sich selber Raubbau treiben, die eigenen körperlichen und geistigen Reserven erschöpfen, sich verausgaben durch ein übermäßiges Streben. Was auch immer das ist, dieses Streben. Übermäßiges Streben. Das war Dr. Freudenberger, Amerika. Ein anderer, der zweite, ein Zitat von Myron Rush. Myron Rush war Managementberater, ein bewusster Christ, der selber einen schweren Burnout erfahren hat. Ein paar Sätze von ihm. Ausbrennen, könnte man sagen, ist die Art Stress und emotionale Ermüdung, Frustration und Erschöpfung, die dann auftritt, wenn eine Abfolge von Ereignissen in einer Beziehung, einem Vorhaben, einer Lebensform oder im Beruf nicht die erwünschten und erwarteten Resultate erbringt. Das ist der springende Punkt. Solange jemand Erfolg hat und alles klappt, tadellos, ist er ja euphorisch, ist er glücklich, ist er mit sich und den ganzen Umständen zufrieden. So wie da ein Wermutstropfen reinfällt, und meist sind es empfindliche Leute an dieser Stelle, haut das rein wie eine Bombe. Und das ist der springende Punkt. Myron Rush. Ein dritter, Norman Wright, Christ und Psychotherapeut. Das Ausbrennen ist ein komplexer Prozess. Was jetzt kommt, jetzt nennt er die Bereiche, die hier angesprochen werden. Nochmal, das Ausbrennen ist ein komplexer Prozess, der alle fünf Hauptbereiche unseres Lebens in Mitleidenschaft zieht. Alle fünf Lebensbereiche. Den physischen Bereich, den intellektuellen Bereich, den emotionalen Bereich, den sozialen Bereich und den geistlichen Bereich. Sie sind die Erwartungen eines Menschen an seiner Arbeit zerschlagen worden, empfindet er bald, und das ist der Punkt, eine innere Leere. Sein Lebenssinn und seine Erwartungen im Blick auf das, was Gott mit ihm vorhatte, können für ihn zu einer Quelle der Enttäuschung werden. Und da sitzt dann der Burnout. Eine Enttäuschungsdepression, könnte man auch sagen, dieses Niedergedrücktsein, verbunden mit dieser völligen Leere. Das waren drei Zitate, die den Burnout charakterisieren. Ein zweiter Hauptpunkt: Leistung als Spiegelbild unseres Lebensstils. Nochmal. Leistung als Spiegelbild unseres Lebensstils. Was ist der Lebensstil? Der Lebensstil eines Menschen beinhaltet seine Lebensgrundüberzeugungen, seine Denkmuster, seine Verhaltensmuster, also seine Einstellung zur Arbeit, seine Einstellung zur Leistung, seine Einstellung zum Erfolg, seine Einstellung zum Ehrgeiz, zu Menschen, zur Liebe, zur Karriere und auch zu Gott, gar keine Frage, denn auch das gehört ja hinein. Das Klima der Ursprungsfamilie hat sehr stark diese Leute geprägt und beeinflusst den Lebensstil des Kindes. Ich kann es von mir sagen, ich komme vom Dorf, mein Vater war Schneidermeister, der saß 12 Stunden am Tisch, wie sich das gehörte, aber wir hatten 6 Morgen Land, wenn Sie wissen, wie viel 6 Morgen sind, die nebenbei vom ältesten Sohn, das war ich, bearbeitet werden müssen, mit der Hand. Einen Morgen Wiese, einen Morgen Roggen, einen Morgen Kartoffeln und so weiter und so weiter. 200 Hühner, Ziegen, Hunde, Katzen und so weiter. Alles musste betreut werden. Der Vater saß am Tisch. Der arbeitet in der Nacht manchmal dann auch, um das dann alles im Gang zu halten. Und ich, wenn ich das Unkraut auf der einen Seite weg hatte, war es auf der anderen Seite schon wieder da, kann ich mich daran erinnern. Bis heute steht mir die Landwirtschaft bis hier oben. Können Sie das verstehen? Aus der Erfahrung, die ich so gewonnen habe. Aber da kommt es dann. Ich bin das Arbeiten gewöhnt. Ich nehme es mit jeder Hausfrau heute noch auf, in Schnelligkeit Kartoffeln zu schälen. Dünn und keine Dinge drin. Ja? Und jeden Tag Dehle fegen und was da alles so zugehörte und so weiter. Das war ja ein halbes Bauernhaus. Nein, es war ein Bauernhaus, ein ehemaliges. Leistung als Spiegelbild unseres Lebensstils. So bin ich groß geworden. Ich höre noch, wenn ich mal einen Augenblick da saß, dann sagte meine Mutter zu mir, hast du nichts zu tun? Haben Sie das verstanden? Hast du nichts zu tun? Das heißt, man muss immer was zu tun haben. Da sitzen und dösen und dem lieben Gott die Zeit stehlen, ist so ungefähr das Unverschämteste, was man sich leisten kann. Ja? Verstehen Sie? Leistung als Spiegelbild unseres Lebensstils. Ich mache meine Eltern, ich klage sie nicht an. Nein, sie sind selber so groß geworden, die haben das reinen Herzens als bewusste Christen auch so gesehen und getan. Ich bin darin groß geworden, ich habe das mit der Muttermilch eingesogen. Das Klima der Ursprungsfamilie prägt und beeinflusst den Lebensstil des Kindes. Eltern und Großeltern sind in der Regel für dieses Klima verantwortlich. Die Atmosphäre riecht beispielsweise nach Leistung, nach Geschäftigkeit. Das geflügelte Wort der Schwaben kennen Sie ja, schaffe, schaffe, Heuchle baue, Hund verkaufe, selber Bälle. An dieser Stelle. Das ist der Spruch eines Arbeitssüchtigen natürlich, anders kann man es ja nicht verstehen. Ja? Wir lachen darüber, aber Sie merken, wir haben heute Abend, das hat einer meiner Lehrer immer gesagt, wenn wir was zu lachen haben, haben wir eine ganz ernste Sache zu fassen. Möchte ich heute Abend auch sagen, ja? Wir lachen und trotzdem, wir haben es mit einer ganz ernsten Sache zu tun. Ich bedauere die vielen, ich bleibe mal nur in den Gemeinden von Pfarrern, die Herzinfarkte und so weiter, die zusammengebrochen sind an dieser Stelle, wo man wirklich die Frage stellen muss, Junge, Junge, was hast du da gemacht, ja? Ob unser Herr das gewollt hat? Nein! Aber unmissverständlich sage ich das. Unmissverständlich, liebe Freunde. Deutlich? Was lernen die Kinder in der Familie? Was haben sie gelernt? Was ich gelernt habe, ich habe es ihnen gesagt. Welche Lebenseinstellung machen sie sich, ich mir zu eigen? Welche Schlüsse ziehen sie aus den Vorstellungen der Erwachsenen? Ist Arbeit eine Last? Oder ist Arbeit Vergnügen? Ist Arbeit eine Strafe? Oder der Inhalt des Lebens? Was favorisiert das Kind? Kinder können sich mit den Eltern und ihren Zielen identifizieren. Und sie können die Werte, die mit Leistung zu tun haben, negieren, keine Frage. Das Kind wird in keine Rolle gezwängt, aber der Einfluss ist unglaublich stark. Aber ich mache nicht allein die Eltern dafür verantwortlich. In 50% der Fälle spielen die Kinder mit. Vergessen Sie das bitte nicht. Sie haben immer die Möglichkeit, auch Nein zu sagen. Die Frage ist, warum haben Sie Ja gesagt? Warum hat das eine Kind in der Familie Ja gesagt? Warum sagt das andere Kind Nein? Kennen Sie das? Und je mehr das eine Kind zur Arbeit Ja sagt, sagt das andere Kind zur Arbeit Nein. Haben Sie das auch schon erlebt? Gerade Kind 1 und 2 sind da grundverschieden. Ne? Zufall, den gibt es nicht. Es gibt in der Psychologie keinen Zufall, aber in der Theologie auch nicht. Es kann jeder auf Stückweise für seinen Lebensstil die Verantwortung tragen. Wie kommt das Leistungsverhalten eines Menschen zustande? Was sind die Gründe, dass Kinder aktiv werden, ehrgeizig reagieren, erfolgsorientiert denken und leistungsorientiert handeln? Wie kommt es, dass in einer Familie ein Kind sehr zielbewusst, ehrgeizig auf einen Lebensstil und auf ein Lebensziel lossteuert, dass es erfolgreich sein will, dass es Anerkennung um jeden Preis braucht, dass es sich Bestätigung verschafft und dass ein anderes Kind eher lässig, ehrgeizlos, leicht, unbeschwert, genießerisch und locker, locker vom Hocker, ja, das Leben genießt und damit fertig wird. Auch die kommen durch, komisch, die kommen durch, überall. Ist das nicht verrückt? Auch in unseren Gemeinden. Ich komme in viele fromme Gemeinden rein. Was glauben Sie wohl, wie viele Leute sich an die Gemeinden wenden, wo es immer Betreuer gibt, wo es Fürsorger gibt, wo es Retter gibt? Ja? Ich komme von Johannes Busch her, dem Bruder an dem berühmten Wilhelm Busch. Bin ich ein Jahr im Hause gewesen. Dieser Mann hat mich geprägt. Und ich habe da auch gelernt, über die Dinge auch des Ehrgeizes und so weiter nachzudenken. Diese Verhaltensmuster fallen in unseren Familien nicht vom Himmel. Ich habe es gesagt, wir haben sie nicht in erster Linie geerbt. Wir haben sie uns angeeignet. Wir haben sie trainiert. Wir haben sie uns zu eigen gemacht. Wir haben uns für sie entschieden. Wir haben uns für sie entschieden. Ich habe viele Leute in der Beratung, die sagen, das weiß ich aber nicht, dass ich mich dafür entschieden habe. Sie handeln aber so, als hätten sie sich dafür entschieden. Ist das deutlich? Sag mir, was du tust. Nicht, was du mir erzählst, sondern was du tust. Und da wird deutlich, wer du bist. Sag mir, was du tust. Ich sage dir, wer du bist. Ist das deutlich geworden? An unserem Handeln erkennen wir den Menschen. Da kann er mir nicht irgendwas anderes erzählen, sondern an dem, was er tut. Diese Verhaltensmuster nochmal fallen nicht vom Himmel. Wir haben sie nicht in erster Linie geerbt. Da mag ansatzweise etwas dran sein. Wir haben sie uns zu eigen gemacht. Hauptpunkt Nummer 3. Erfolg kann euphorisch machen. Ein wichtiger Punkt. Erfolg kann euphorisch machen. Warum ist das so? Je größer der Erfolg, desto stärker das Ansehen eines Menschen, ist ja klar. Je größer der Erfolg, desto höher der Wert eines Menschen, glauben wir, in unserer Gesellschaft. Vor Gott sieht das ganz anders aus. Je größer der Erfolg, desto umfangreicher die persönliche Bedeutung. Die Wissenschaftler haben noch eins festgestellt. Erfolgseuphorie hängt mit körpereigenen Drogen zusammen. Und man nennt diese Stoffe Opioide. Was läuft da ab? Diese Opioide erzeugen überschießende Glücksgefühle. Sie werden von Botenstoffen im Gehirn ausgelöst. Und diese Opioide sind Belohnungsstoffe, so werden sie auch von den Wissenschaftlern genannt. Aber kein Missverständnis. Opioide, zum Beispiel das Dopamin, sind nicht die Ursache für Erfolgseuphorie, sondern, oder die Ursache für diesen Leistungsrausch oder für die glücklich machende Arbeitssucht, sondern das erfolgsorientierte Denken bei uns setzt über das Zentralsystem im Gehirn diese Glücksbotenstoffe frei. Das ist der Weg. Ist das deutlich geworden, dass wir zwischen Ursache und Wirkung genau unterscheiden? Und darum gibt man diese Neurotransmitter, wie man sie auch nennt, als Antidepressiva bei Depressionen, um den Menschen künstlich wieder in Schwung zu halten. Sie werden im Menschen selbst hergestellt. Sie werden im Menschen selbst hergestellt. Und zwar dann, wenn wir sehr erfolgsorientiert denken, fühlen, glauben, meinen, leben, lieben, arbeiten. Alles in einem. Als Grundeinstellung des Menschen. Was sind die geheimen, fragen wir mal, was sind denn die geheimen, unverstandenen Motive? Einige mögliche Antworten, denn die interessieren mich. Als Berater, als Seelsorger, als Christ. Was sind die geheimen, unverstandenen Motive hinter der Arbeitssucht? Einige mögliche Antworten. Nur wenn ich mich ständig beweise, werde ich anerkannt. Nur wenn Arbeit zum Lebensinhalt wird, kann ich vor Gott, vor den Menschen und vor mir selbst bestehen. Nur wenn ich erfolgreich arbeite, ist mein Dasein auch als Christ und vor Gott garantiert. Nur wenn ich wie ein Besessener arbeite, hat mein Leben einen Sinn und kann ich vor Gott bestehen. Ob er das will? Ich glaube es nicht. Der Grund des Daseins, der Lebenssinn und der Lebensinhalt sind von Arbeitssucht dann gekennzeichnet. Es leuchtet sofort ein, wo die Schwachstellen dieses Workaholics, dieses Arbeitssüchtigen liegen. Stellt sich kein Erfolg bei der Arbeit ein, gibt es Misserfolge, Arbeitslosigkeit, berufliche Fehlschläge, irgendetwas läuft nicht so, wie ich mir das gedacht habe, aber mein Ehrgeiz und meine Ziele, die liegen da ganz oben. Ich habe ganz hohe Erwartungen. Und wenn die sich nicht erfüllen, dann geht es ganz tief runter. Ja? Dann gibt es Entzugserscheinungen. Und wie wirken sich diese Entzugserscheinungen aus? Genau wie beim Alkoholiker. Der Arbeitssüchtige bekommt Schuldgefühle, wenn er nicht arbeitet. Der Arbeitssüchtige fällt in ein Loch. Der Arbeitssüchtige wird antriebslos, er resigniert, er wird depressiv. Einen Arbeitssüchtigen erkennen wir daran, dass er nicht spielen kann. Wie viele haben wir unter uns heute Abend, die nicht spielen können? Können Sie so richtig leidenschaftlich spielen? Auch mal so einen ganzen Abend Skat spielen, können Sie das? Oder ist das immer noch das Teufels Gebetbuch? Können Sie irgendein anderes Spiel spielen? Das muss ja nicht gerade Skat sein. Irgendetwas so richtig mit den Kindern stundenlang spielen? Oder müssen Sie gewinnen? Kämpfen Sie nur, um zu gewinnen? Dann haben wir wieder den Arbeitssüchtigen an dieser Stelle. Ich habe einen guten Freund, mit dem habe ich Feldtennis gespielt. Ich wollte einfach immer auch, weil ich von diesem Leistungsstress weg wollte, einfach nur spielen, Übungen machen. Er wollte immer nur kämpfen. Nein, lasst uns, wer ist der Bessere? An dieser Stelle. Deutlich? Ein sehr ehrgeiziger Mann. In Gedanken, Worten und Werken ist der Arbeitssüchtige pausenlos eingespannt, im Betrieb. Beim Essen überlegt er, wie er die nächsten Stunden oder Tage programmieren kann, meist liegt ein Zettel daneben. Man muss ein Handy ständig dabei haben. Man könnte ja vom Papst angerufen werden oder von irgendwem. Nochmal, einen Arbeitssüchtigen erkennt man daran, dass er nicht spielen kann, dass er nicht zweckfrei spielen kann. Liebe Freunde, dass er nicht zweckfrei spazieren gehen kann. Der Arbeitssüchtige, der hat den Spaziergang abends um den Block, er hat das ausgerechnet, das sind 1200 Meter, das hat er einprogrammiert, das wird minütlich einprogrammiert, das ist der Arbeitssüchtige. Deutlich? Können Sie ohne Zwang, ohne Ziel spazieren gehen, so einfach, so zwecklos, ohne irgendwas zu wollen, merken Sie das? Überprüfen Sie sich mal. Können Sie vorm Fernsehen sitzen, gilt für die Frauen, die nicht gleichzeitig stricken, kennen Sie das? Wer vorm Fernseher sitzt und gleichzeitig strickt, ist arbeitssüchtig. Verlassen Sie sich darauf. Ist ärgerlich, ne? Ein Beispiel ist der ehemalige Formel-1-Rennfahrer Niki Lauda. Vor kurzem wurde über ihn im Fernsehen berichtet. Niki Lauda ist überehrgeizig. Er gründete eine eigene Luftfahrtgesellschaft, die Lauda Air. Er hat in Mallorca eine riesige Villa. Ein guter Bekannter oder Freund berichtete von ihm, und das ist jetzt das Interessante, dass er gelegentlich nach Mallorca fliegt, um sich zu erholen. Aber er ist so arbeitssüchtig, dass er zur Erholung keine Zeit findet. Der Vertraute berichtet von ihm, Zitat, er hält keine 15 Sekunden im Liegestuhl aus, dann springt er auf, er muss was tun. Punkt, Striche oben. Der Arbeitssüchtige ist ruhelos. Kennen Sie das? Immer so im Stress, immer so, alles bewegt sich, man hat nicht so ausspannen, was der Gebhard Weik vorhin wollte, nicht so Schultern hängen lassen. Es gibt einen Therapeuten hier in dieser Gegend, irgendwo im Schwarzwald, der hat mal gesagt, solange die Schultern nicht runterhängen, ist der Mensch verspannt. Und er hat recht. Überprüfen Sie mal, wie hoch Ihre Schultern stehen, sind Sie wirklich fallen gelassen? Da wirklich die Ruhe drin? Überprüfen Sie es bitte. Der Arbeitssüchtige ist ruhelos. Er ist in Betrieb, in Gedanken, Worten und Werken. Er kann nur sehr schwer abschalten. Die Sucht ist tief im Menschen verankert. Die Sucht hat den Menschen im Griff. Die Sucht beherrscht offensichtlich den Menschen. Gesichtspunkt 4. Arbeitssucht und psychosomatische Beschwerden. Die psychosomatischen Beschwerden sind in der Regel der beste Beweis, dass dieser Lebensstil gefährlich ist. Gnadenlos verheizt, so lautete eine Überschrift, Ihnen hört zu, über Powerfrauen. Ilona Christen sagt, seit ich täglich auf Sendung bin, kann ich nachts nicht mehr ruhig schlafen. Sie erlitt einen Kreislaufzusammenbruch und musste an den Tropf. Arbeitssucht überfordert den Organismus. Alle Organe, nebenbei gesagt, können betroffen sein. Magen-Darm-Bereich, das Nervensystem, nicht zu vergessen das Hörorgan, Tinnitus, nicht zu vergessen das Herz-Kreislauf-System, Bluthochdruck, wir stehen unter Druck, wir stehen unter Dampf, wir stehen unter Spannung. Der Arbeitssüchtige will seinen Körper zwingen. Und häufig reden die Organe, häufig schlagen die Organe Alarm. Wie sagt die Bibel, Psalm 32, 38, als ich es wollte verschweigen, da redeten meine Gebeine, moderne Übersetzung, da redeten meine Organe, der Organdialekt, über den Organ reden wir. Gott redet auf vielerlei Weise zu uns, direkt in der Predigt, in der Bibel, im Traum, auch eine ganz wichtige Sache, und über den Körper. Unser Herr redet auch zu uns über den Körper. Von daher für mich als Seelsorger immer wieder wichtig, ganzheitliche Seelsorge. Wenn ich mich mit jemandem beschäftige, der ein Problem hat, wie sieht das auf allen Gebieten aus? In der Beziehung, zu Gott als Wichtigste, in der Beziehung zu Menschen, in der Beziehung zu dir selbst? Hast du psychosomatische oder andere Beschwerden? Wie wirkt sich das im Körper aus? Wie reagiert dein Körper auf alle diese Ansprüche, die von hier kommen? Wo sollen sie sonst herkommen? Der Arbeitssüchtige will seinen Körper zwingen und der Körper redet. Und darum, für mich ist es wichtig, zu lernen, auf den Körper zu hören, auf die Sprache des Körpers zu hören. Gott redet auch zu uns über unseren Körper. Verlassen Sie sich darauf. Gesichtspunkt Nummer 5. Wenn die Ziele nicht erreicht werden, wenn hohe Erwartungen durch Perfektionismus und Streben nicht erreicht werden, wenn das Hundertprozentige verfehlt wird, dann beginnt die Spirale für den Burnout. Liebe Freunde, nehmen Sie den Satz mit nach Hause. Je höher die Ziele, desto tiefer der Fall, den Sie dann machen. Wenn einer bis dahin will, wenn Sie auf meine Hände achten, hier ist das Mittel, der mittlere Bereich. Und einer will nur bis da, der kann nur bis hierhin fallen. Das ist ein Naturgesetz, das können Sie so mit nach Hause nehmen. Aber wer dahin will und kommt nur bis da, wo der Daumen ist, der fällt um dieses Stück in die Tiefe. Verlassen Sie sich darauf. Und das ist übrigens einer der Gründe für den Burnout. Die Ziele hat derjenige zu hoch gesetzt. Die Erwartungen an sich, an die anderen, an die Arbeit, an das Objekt, an den Plan, an das Projekt sind zu hoch. Woran erkenne ich denn, dass die Ziele geistlich und menschlich zu hoch sind? Antwort: Wenn es wirklich geistliche Ziele sind und Gott schenkt mir nicht die Erfüllung, dann kann ich das negative Ergebnis ruhig aus Gottes Hand nehmen. Können wir das? Ich bin enttäuscht, aber nicht verzweifelt. Wenn es menschliche, überehrgeizige Ziele sind, leiden Christen und Nichtchristen Qualen. Die Niederlage ist für den überehrgeizigen Christen eine Katastrophe. Und da liegt das geistliche Missverständnis. Nur der ist gesund und geistlich auf dem richtigen Wege, der mit unerfüllten Wünschen leben kann, der mit Niederlagen fertig wird. Ein Trainer sagte mal von einer Mannschaft, die eine Niederlage hatte und ein Spieler beging Selbstmord: Wir haben alles trainiert, nur nicht die Niederlage. Das ist der springende Punkt. Wir haben alles trainiert, nur nicht die Niederlage. Die gehört zu unserem Leben mit dazu. Wie gehen Sie damit um? Wie gehe ich damit um? Das ist ein springender Punkt. Da müssen wir mit Misserfolgen leben können. Meine Frau und ich nahmen vor ein paar Jahren in der Schweiz an einem psychotherapeutischen Lehrgang teil. Gesprochen wurde über Depression. Ein amerikanischer Psychiater formulierte die Persönlichkeitsstruktur des Depressiven folgendermaßen, und zwar mit einem Wortspiel, das habe ich nie vergessen: Nobility, no ability. Das sind diese beiden Begriffe. Nobility, das Nobelste, das Größte, das Beste, das Tollste. Und das Ergebnis? No ability, Unfähigkeit. Und ich lande hier unten in der Verzweiflung, im Versagen. Ist das deutlich geworden? Das deckt sich mit dem Satz: Je höher die Erwartungen, je höher die Ziele, desto tiefer der Fall. Und das haben wir in der Hand. Wohin stecken Sie Ihre Ziele? Wenn Sie bei irgendeiner Sache völlig verzweifelt sind, haben wir einen Fehler gemacht. Oder ich sage noch etwas anderes, auch für uns alle hier. Haben wir Unzufrieden unter uns? Wie viele sitzen heute Abend hier, die unzufrieden sind? Wer hier als Unzufriedener sitzt, hat immer zu hohe Ziele. Immer. Das Gegenteil muss mir bewiesen werden. Denn wenn ich zufrieden bin, dann bin ich mit dem zufrieden, was ich habe, ja? Und kann damit leben. Aber wer
das war damit gebe ich mir nicht zurück. Das kommt ja überhaupt nicht in Frage und so weiter. Das wäre ja gelacht, ja.
Er strebt Nobility an. Frei übersetzt, also das Nobelste, das Optimalste, das Höchste, das Beste, ganz frei übersetzt. Und wenn er es nicht vollkommen erreicht, was passiert dann? Wenn er hinterher auf die hohen Ziele zurückblickt und sich ärgert, dann reagiert er mit No Ability, mit Unfähigkeit, mit Versagen, unser Thema, mit Ausbrennen. Das ist das Ausbrennen. Darf man denn als Christ keine Ziele haben? Doch. Nur wie gehen wir damit um? Wie gehen wir alle, Sie, ich, mit Erwartungen, mit Wünschen, mit Zielen um? Wer in seinem Namen handelt, wer in seinem Namen sein Leben führt, wer in seinem Namen seine Pflicht tut, der überschlägt sich nicht. Da können Sie aber ganz sicher sein. Das hat er gar nicht nötig. Aber wer überschlägt sich dann? Für wen denn? Für ihn? Es ist doch erstunken und erlogen. Wir tun es für uns selbst. Das wollen wir nur nicht wahrhaben. Wir sagen, wir tun wir nur für ihn. Erstunken und erlogen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Wir hätten das gerne, stimmt aber nicht. Ich habe gestern ein Ehepaar da gehabt. Da ist sie aus einer Gemeinde, sie wohnt im Gemeindehaus, ausgezogen, weil das Bodenpersonal Gottes nicht stimmt an dieser Stelle. Da habe ich gesagt, wo wollen wir jetzt hingehen? In welche Gemeinde? Sagt sie, in keine. Es gibt keine, die das Vollkommene bietet. Ja, das glaube ich auch. Denn wenn sie da reingekommen wären, wären sie es nicht mehr. Stammt nicht von mir, das hat Wesley gesagt. Nochmal, wenn wir in seinem Namen arbeiten, dann arbeiten wir ruhig. Wir überschlagen uns nicht. Oder wir wollen etwas erzwingen, was wir erzwingen wollen, wo er uns nicht den Auftrag zugegeben hat. Und das ist die entscheidende Frage. Ich kenne mich selber. Ich habe ja gesagt, ich habe Züge noch zur Arbeitssucht. Ich habe eine Frau, ich kann es nur hier wiederholen. Ich bin von Herzen Gott dankbar, die so ganz anders ist. Ich bin ihr dankbar, dass die ganz anders ist. Da habe ich am Anfang Schwierigkeiten mit gehabt. Tun, was sollten wir bedenken? Was sollen Menschen, die zur Arbeitssucht neigen, überprüfen? Welche beraterischen und geistlichen Hilfen können entlasten? Ein paar Denkanstöße. Denkanstoß Nummer 1. Der Arbeitssüchtige muss die versteckten Motive seiner Arbeitssucht vor dem lebendigen Gott erkennen und bekennen. Das ist der springende Punkt. Nochmal. Der Arbeitssüchtige muss die versteckten Motive, um die geht es nämlich, seiner Arbeitssucht vor dem lebendigen Gott, vor dem Partner, vor der Familie, vor den anderen Menschen, vor der Gemeinde und vor sich selbst erkennen und bekennen. Das sind zwei Stufen. Erkennen ist nur der erste Schritt. Nur der erste Schritt. Da passiert noch gar nichts. Und bekennen. Und selbst da passiert noch nicht viel. Es gibt sehr viele Menschen, die haben das schön bekannt, wunderbar bekannt, passiert null. In der Beratung habe ich so viele Menschen kennengelernt, die haben mir gesagt, Herr Rute, ich habe jetzt 10 Stunden bei Ihnen gehabt, war wirklich wunderbar, ich habe viel gelernt. Ich sage, was denn? Ja, also, nein, das war hilfreich. Ich sage, wo hat sich denn was geändert? Da wird es deutlich. Wir drücken uns an dieser Stelle, wenn es Arbeit kostet. Wir beten gerne, Herr, ändere mich, aber es darf nichts kosten. Da liegt der springende Punkt. Da werden wir morgen nochmal einen ganzen Tag drüber nachdenken. Aber an dieser Stelle möchte ich auch sagen, der Arbeitssüchtige muss die versteckten Motive seiner Arbeitssucht kennenlernen. Wenn wir diese Motive, diese versteckten geheimen, unverstandenen Motive, die im Hintergrund stehen, nicht erkannt haben, meine Damen und Herren, dann kann ich sie nicht ändern. Ganz einfache Geschichte. Sind unsere Motive mehr egoistisch oder sind sie wirklich christusorientiert? Christus überfordert niemanden. Ich werde oft gefragt, ob Christus jemand in einen Burnout führt. Nein, meine ganz klare Antwort. Da müssen wir selber an der Schraube gedreht haben. Und das ist der springende Punkt. Und darum nochmal die Motive. Was können denn die Motive sein? Die Hauptmotive sind Anerkennung streben. Wir brauchen Anerkennung. Brauchen wir alle, ja? Ich habe jahrelang gesagt, der Einzige, der keine Anerkennung brauchte, war Jesus. Bis in einer Gemeinde eine Frau aufstand und sagt, Herr Rute, Sie irren sich. Auch Jesus brauchte Anerkennung. Ich sage, wo steht das? Da sagt sie, ja, bei der Taufe. Gleich zu Anfang. Er wurde getauft. Und was hört er? Vom Himmel kommt eine Stimme. Das ist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Mensch, wenn das keine Anerkennung ist. Das ist eine hundertprozentige an der Stelle. Deutlich? Er hat sie also auch gebraucht an der Stelle. Ich habe immer geglaubt, Jesus brauchte sie nicht. Doch, wir alle brauchen sie. Nur im Rahmen. Wenn wir zu viel davon haben. Die Frau gestern sagte, ich bin anerkennungsgeil, sagte sie. Das ist so ein Lieblingswort heute. Ne? Sie wollte sagen, anerkennungssüchtig, aber das ist natürlich die Sprache von heute. Wie sind unsere Motive? Das ist meine Frage. Glauben wir wirklich, wir tun alles nur für den Herrn? Wie viel Anerkennung streben, wie viel Bestätigungssehnsucht versteckt sich hinter unseren Belastungen, hinter unseren Überbelastungen, hinter dem, was wir auf uns nehmen. Arbeitssüchtige müssen bereit sein, ihre eigenmächtigen, selbstsüchtigen und oft eitlen Ziele und Motive der Lebenshaltung ins Gebet und in Arbeit zu nehmen. Aber sie müssen sie erstmal kennen und sie müssen sie wortwörtlich formulieren. Arbeitssuchtprobleme sind Lebenslügen. Es ist wahnsinnig schwer, einem arbeitssüchtigen Manager zu beraten. Das ist meine Erfahrung. Ich habe eine ganze Reihe Manager in der Beratung gehabt. Schwerste, was es gibt, sind unglaublich starke Persönlichkeiten, die alles einsehen, nur nicht arbeiten. Das sehen sie nicht ein. Ich habe einen gehabt, der hat mir in der Tür noch gesagt, Herr Rute, das hat keinen Zweck, unsere Gespräche hier. Wir sind so auseinandergegangen, dann will ich in den Sielen sterben, hat er mir gesagt. 1,5 Jahre später war er tot. Aber die ganze Familie habe ich in Beratung gehabt. Ich hatte jetzt einen Vortrag vor alten Menschen, da habe ich die Frau gesehen, die war deswegen gekommen, sie erinnerte sich noch, dass ihr Mann, und er ist viele Jahre tot, wenn ich richtig sehe, ist er 15 Jahre tot, so lange ist das her. Die ganze Familie hat darunter gelitten. Aber wie, das kann ich Ihnen sagen. Aber es war ein Mann, der sagte, Herr Rute, ich stehe an der Spitze. Wollen Sie, dass ich in zweite Glied trete? Ich sagte, habe ich nichts von gesagt. Das haben Sie gesagt. Das kann ich nicht. Ich bin für 2000 Leute verantwortlich. Ja, kann ich alles verstehen. Aber der Arzt hatte ihm gesagt, als er zu mir kam, ich komme gerade vom Arzt. Arzt für Inneres, der hat zu mir gesagt, ich gebe Ihnen noch 2 Jahre, wenn Sie so weitermachen. Das war das Anfangsgespräch, so sind wir reingekommen. Und er fragte mich, Herr Rute, ich weiß nicht, was ich bei Ihnen soll, sagt er. Aber der Arzt hatte gesagt, gehen Sie mal zum Psychologen, der Christ ist. Das hat er ihm mit auf den Weg gegeben, dieser Arzt. Arbeitsprobleme sind Lebenslügen. Arbeitssuchtprobleme sind Lebenslügen. Es ist wahnsinnig schwer, einen Menschen, der arbeitssüchtig ist, davon zu befreien, weil er den Sinn nicht einsieht. Sie halten den großen Ehrgeiz, hohe Ziele und letzten Einsatz für Geistesgaben und für Geschenke Gottes. Nochmal die Motive. Ich habe ein paar genannt. Was sind Ihre versteckten, geheimen, unverstandenen Motive, dass sie ständig in Betrieb sein müssen, dass sie ständig wühlen müssen, dass sie ständig wem was beweisen müssen? Unserem Herrn? Glauben Sie das selber nicht. Aber viele finden immer einen schönen Satz dafür, nicht wahr? Wie hat, glaube ich, der Bodelschwink gesagt, immer ran, sie sterben sonst darüber, nicht? Weiß nicht, wie das Wort genau heißt, aber so in dem Sinne. Und wenn wir das Wort dann nehmen, ja, dann müssen wir in Betrieb sein, sie sterben sonst darüber. Richtig! Jesus wurde mal gefragt, lesen Sie die Stelle mal nach, da wurde mal gefragt von den Jüngern, Herr, da stehen doch einen ganzen Haufen Leute, die sprechen wollen. Er hat sie eiskalt stehen lassen, auf den Berg gegangen, hat gebetet. Konnte er allen helfen? Nein. Denkanstoß Nummer 2, geben Sie Ihren falschen Ehrgeiz auf. Ja, streng genommen ist das völlig falsch formuliert. Es gibt keinen falschen Ehrgeiz. Es gibt nur einen Ehrgeiz, der geistlich immer falsch ist. Im Neuen Testament kommt Ehrgeiz, habe ich mir sagen lassen, nur 7-mal vor. Nach Professor Barclay ruiniert er jedes Mal die Gemeinde. Da aber viele Christen vom Ehrgeiz so begeistert sind und ihn positiv bewerten, sprechen wir mal über den negativen, über den falschen Ehrgeiz und über den positiven Ehrgeiz. Wie sagte ein Mitarbeiter von Bill Hybels in Willow Creek, Ken Blanchard, wer als Pastor seinen freien Tag nicht nehmen kann, ist arbeitssüchtig. Und Arbeitssucht hat unser Herr weder dem Pastor noch uns verordnet. Punktstriche oben. Lohnt sich drüber nachzudenken. Der Montag ist der freie Tag des Pastors. Viele können ihn nicht nehmen. Warum? Wenn sie sich in die Sonne setzen und das sieht einer in der Gemeinde, sagt, da siehst du, kannst du wieder sehen. Was ist der negative Ehrgeiz? Er charakterisiert ein Verhalten, dass Kinder oder Erwachsene besser sein müssen als die anderen. Dass die anderen überlegen sein müssen. Negativer Ehrgeiz ist Egoismus, ist Selbstsucht, ist Selbstherrlichkeit. Heißt, Leistung und Erfolg auf das eigene Konto zu schieben. Viele Christen sagen es verbal, alles ist Geschenk des Herrn. Hoffentlich. Alles ist seine Gabe. Ja, wenn das alles so wäre, dann brauchen wir uns nicht abklabastern. Dann müssen wir uns nicht verrückt machen. Wenn das so ist, wenn es nicht nur Wortgeklingel ist, sondern wenn das unsere Haltung im Tiefsten ist, an dieser Stelle. Eritreer, falscher Ehrgeiz. So beschreibt William Barclay, das Wort Eritreia war ursprünglich ein achtbares Wort mit der Bedeutung von Arbeiten für Lohn. Und dann begann es zu entarten. Es gewann die Bedeutung einer Arbeit, die man nur und ausschließlich um des Lohnes willen tut. Es diente zur Beschreibung eines Mannes, der ein öffentliches Amt suchte, jedoch nicht um dem Staat seinen Dienst anzubieten, sondern einfach um seiner eigenen Ehre und des persönlichen Vorteils willen. Soweit Professor Barclay. Eritreia, also das Wort für falschen Ehrgeiz, meint also selbstsüchtigen Ehrgeiz, meint Streben nach Macht und Vorteil. Allein das Wort Ehrgeiz macht es ja schon deutlich. Das ist ja wohl kein positives Wort. Ja, was ist denn positiver Ehrgeiz? Positiver Ehrgeiz? Positive Leistung beinhalten, dass eine Aufgabe an sich Freude macht. Dass es Freude macht, Aufgaben zu bewältigen, ohne Blick auf die anderen, was die leisten und was die können. Dass man lernt, um sich Wissen anzueignen, aber ohne ein weiteres Ziel, damit anderen zu imponieren, dass man etwas leistet, ohne bereichert zu werden. Das ist positiver Ehrgeiz. Und Sie merken, wie schwierig das ist. Einer hat das mal so ausgedrückt, was ist positives Handeln am anderen? Ein Mann liegt auf der Straße, angefahren. Es kommen zwei Leute, die helfen. Der eine hilft und schon kommen die Fotografen und die Presse ist da. Er nennt seinen Namen und der andere hilft und verschwindet, damit ihn keiner sieht. Was ist falscher Ehrgeiz? Was ist echte Hilfe? Was ist positive Hilfe? Derjenige, der sich verdrückt hat, der das nur um dem anderen zu helfen getan hat, aber nicht um selber sein Image oder was es auch immer war, sein Anerkennungsstreben zu füttern. An dieser Stelle positiver Ehrgeiz. Gedankenanstoß Nummer 4, der letzte. Wir beten nicht um die Befreiung von Symptomen, sondern um die Korrektur der falschen Ziele. Nochmal. Wir beten nicht um die Befreiung von Symptomen. Arbeitssucht ist ein Symptom, sondern um die Korrektur der falschen Ziele, die im Hintergrund stehen. Herr, gib mir Gelassenheit, ist ein Gebet um die Behebung von Symptomen. Wie soll die denn passieren, die Gelassenheit? Verstehen Sie? Sondern ich kann doch nur fragen, Herr, ich bin nicht gelassen. Mach mir mal in den nächsten 4 Wochen klar, wenn ich morgens bete, abends bete, wenn ich die Andacht halte, wenn ich in dein Wort hineinschaue, was ich damit ausdrücke, dass ich nicht gelassen bin. Ist das deutlich? Und er sagt es ihnen, verlassen Sie sich drauf. Und was er ihnen da gesagt hat, wenn sie das in Arbeit und ins Gebet nehmen, dann sind sie auf dem richtigen Wege. Aber nicht, Herr, gib mir Gelassenheit. Wie soll denn das passieren, wenn Sie überhaupt nicht darüber nachdenken, Sie sind ungelassen, Sie sind nicht gelassen. Der Herr soll das einfach so tun und Sie denken gar nicht darüber nach, was da sein ist. Der Herr tut ab und zu Wunder, ja, das tut er. Aber es kommen sehr viele Leute zu mir, die haben gesagt, Herr Ruth, ich habe gebetet wie ein Weltmeister. Ich sage, und? Hat nicht geholfen. Gucken wir uns mal, was haben Sie denn gebetet? Frage ich. Ja, Herr, gib mir Gelassenheit. Oder Ehe, als Eheberater. Ja, Herr, rette meine Ehe. Dann habe ich die beiden gefragt, aber was soll er denn da retten? Ja, Herr Ruth, die Ehe. Ja, was denn da? Ja, wissen wir auch nicht. Der Herr weiß das doch. Das klingt unglaublich fromm. Das klingt unglaublich fromm. Das ist überhaupt nicht fromm. Wir machen doch unserem Herrn was vor an dieser Stelle. Statt darüber mal nachzudenken, Herr, ich habe Eheschwierigkeiten. Jetzt mach mir mal in den nächsten 4 Wochen klar, was ich als Mann dazu beigetragen habe, dass ich Eheschwierigkeiten habe. Die Frau kann das Gleiche beten. Herr, mach mir in den nächsten 4 Wochen mal klar, was ich beigetragen habe, dass wir Eheschwierigkeiten haben. Herr, mein Mann geht fremd. Mach mir mal klar, Herr, was ich getan habe, dass mein Mann fremd geht. Wäre ein gutes Gebet. Dr. Bouvier hat mal den wunderbaren Satz gesagt, wenn Ehebruch passiert, ist immer eine brüchige Stelle in der Ehe. Darüber lohnt sich nachzudenken. Ausnahmen bestätigen nur noch die Regel. Und dann wird das Motiv klar, ja? Motivational beten. Wir beten nicht um die Befreiung von Symptomen, sondern um die Korrektur der falschen Ziele. Ich bete, dass der lebendige Gott eingreift, aber ich will möglichst meine Lebenseinstellung und meine Arbeitseinstellung beibehalten. Ein Manager ist zu mir gekommen, total zusammengebrochen, ja? Dann sagte er, ich frage immer nach dem Arbeitsauftrag, ja? Ich sage, was ist Ihr Arbeitsauftrag? An uns beide, was sollen wir klären? Da sagt er, Herr Ute, ich möchte, dass Sie mich genauso wieder hinkriegen, wie ich vor dem Burnout war. Sie lachen zu Recht. Da habe ich ihm auch gesagt, das kann ich nicht, das will ich nicht und das werde ich nicht. Gott legt Menschen auf den Rücken, damit sie besser nach oben schauen können. Ja? So ein bisschen was Wahres dran. Ne? Das gilt für uns alle, das gilt auch für mich. An dieser Stelle. Einfach zu sagen, ich möchte genauso werden wie vorher. Das ist ja hirnrissig. An dieser Stelle. Und das ist Arbeitssucht. Aber die Geschichte geht noch weiter. Wir kamen nicht zu Ende in der Stunde. Er wollte unbedingt, ich sage, wo wollen Sie denn hin? Ja, sagt er, ich gehe nach, wie heißt dieses Wassertretenbad da? Nach Wörishofen. Na, Bad Wörishofen will ich. Ich sage, was wollen Sie denn da? Wasser treten? Ja, sagt er, das hilft. Ja, sagt er, sicher hilft das. Nur wenn einer einen Herzinfarkt hat, das ist so ähnlich, wenn einer einen Herzinfarkt hat und Sie machen Wadenwickel, das ist so ähnlich. Ne? Das ist hirnrissig. Nein, er war nicht abzuhalten, er ging nach Bad Wörishofen. Aber wir haben ja einen wunderbaren Gott, ja, einen wunderbaren Gott. Er kommt zu einem Arzt, der sagt zu ihm, was haben Sie? Ja, einen Burnout und ich bin zusammengebrochen nervlich. Wo kommen Sie aus Wuppertal, ja. Was wollen Sie hier denn? Ja, sagt er, ich wollte eigentlich gerne, dass mein ganzer Mensch wieder so durch Ruhe und Wasser treten wieder so richtig gut wird. Nein, hat er gesagt, da sind Sie bei mir völlig falsch. Sie brauchen eine psychosomatische Klinik. Hatte ich auch schon von gesprochen, aber das war nicht angekommen. Ich sage, gehen Sie nach Wuppertal zurück. Bei mir, fand ich toll, kriegen Sie keinen Schein dafür. Das ist unverantwortlich, wenn ich das täte bei Ihnen. Und er kommt zurück, wieder Gespräche. Und dann ist er in eine psychosomatische Klinik gegangen. Nach 3 Monaten kriegte ich einen Brief. Lieber Herr Rute, ich bin Ihnen dankbar, dass das doch geklappt hat. Hier bin ich richtig. Jetzt lerne ich an meinem Problem wirklich zu arbeiten. Klammer zu. Wir beten nicht um die Befreiung von Symptomen, sondern um die Korrektur der falschen Ziele. Welche falschen Ziele haben Sie? Welche habe ich? Ich muss es mir auch immer wieder sagen und muss daran arbeiten. Ich möchte noch mal klar machen zum Abschluss, was ist denn daran falsch, wenn ich bete, Herr, rette meine Ehe? Wenn ich bete, Herr, rette meine Ehe und ich behalte das bei, was ich bisher getan habe, das kann doch nur daneben gehen. Hat das jeder verstanden? Nochmal, ich behalte meine alten Ziele bei. Ich habe ja nichts geändert hier. Herr, tu das, rette meine Ehe, ändere meine Ehe. Aber Herr, ich möchte das beibehalten. Bei mir muss nichts geändert werden. Das ist indiskutabel, das ist kontraindiziert an dieser Stelle. Und darum ist es so wichtig, nicht gegen das Symptom, sondern für die Ziele, die Motive, die im Hintergrund stehen, die mir das eingebrockt haben, zu beten. Letztes Beispiel. Ich hatte eine völlig nervöse Frau in der Beratung. Helfen Sie mir, Arbeitsauftrag, dass ich ruhig werde. Ich fragte sie, was tun Sie denn als Christ, um ruhig zu werden? Dann sagt sie, ich bete. Ich fragte sie, können Sie mir das Gebet nochmal nennen, was Ihr Hauptgebet ist? Da sagt sie, Herr, du hast alle Macht in Händen, du kannst mich ruhig machen. Hat das Gebet sie verändert? Nein. Was stimmt denn da nicht? Die Frau kommt häufig zu mir zu spät. Auch an diesem Tag kommt sie zu spät. Ich fragte sie, hat ihr häufiges zu spät kommen mit ihrer Hektik und mit ihrer Unruhe und mit ihrer Nervosität etwas zu tun? Ja, sagt sie, ich werde nie fertig. Aha. Ich sage, dann erzählen Sie mir bitte nur die letzte halbe Stunde vor dem Wegfahren zu mir. Erzählen Sie mir, was Sie da alles getan haben. Sie überlegt einen Augenblick, ich habe mit meiner Mutter telefoniert. Ich habe meinem Sohn bei einer Rechenaufgabe geholfen. Bei meiner ältesten Tochter habe ich versucht, ihr den 7 Jahre älteren Freund auszureden. Für meinen Mann habe ich am Bahnhof eine Fahrkarte geholt. Ja, und dann waren alle Ampeln rot. Also, ja. Kennen Sie das? Wenn ich in die Stadt fahre, hab's eilig, sind die Ampeln rot, ja? Wenn Sie so richtig Zeit haben, sind immer alle Ampeln grün. Ganz merkwürdig ist das, ja? Hat das was mit einer falschen Wahrnehmung zu tun oder mit einer falschen Deutung? Oder merken Sie, wo das beginnt? Auch hier bei dieser Frau. Die Frau kommt in Hektik, weil sie 3, 4, 5 Sachen gleichzeitig machen will. Wie viele sitzen heute Abend hier, die mindestens 2 Sachen gerne gleichzeitig machen wollen? Kennen Sie das? Spüren Sie, dass wir dann in Druck kommen? Wenn Sie hierher kommen, wer hat heute Abend Druck gehabt? Bevor er hin, du hast es ja schon so angeschnitten, nicht? Ist einer mit Druck, müssen das nicht laut zeigen jetzt, aber denken Sie mal einen Augenblick darüber nach, wer heute Abend hierher gekommen ist und im letzten Augenblick, also das muss noch eben geklärt werden und das muss noch eben geklärt werden und zack, zack, zack. Und dann sind wir natürlich zu spät gekommen, nicht? Oder wir mussten schneller fahren und so weiter und die berühmten Ampeln und so weiter und so weiter. Liebe Freunde, es ist immer dasselbe. Ich habe das hinter mir. Ich habe es dem Gebhard heute erzählt. Ich hatte einen Doppelberuf. Ich war Lektor in einem Verlag und Sexualpädagoge des Westdeutschen Jungmännerbundes. Alles nur halbe Tage. Ich habe aber ganze Tage im Verlag gearbeitet und jeden Abend bin ich noch losgefahren zu Vorträgen, die um 7:30 oder 8 Uhr begannen. Und ich bin gerast wie ein Verrückter. Das habe ich 3 Jahre gemacht. Da war ich am Ende. Und da habe ich gesagt, Herr, ist das eigentlich dein Wille? Und er hat mir klar gemacht, nein, hätte er für mich nicht vorgesehen gehabt, ja? Und da ist es deutlich geworden, und das passiert mir heute nicht mehr. Darauf können Sie sich aber verlassen. Ich fahre früh genug los, überall, wo ich hingehe. Ich komme nicht mehr im Stress und ich bringe mich auch nicht mehr in Stress. Aber dazu gehört eine Selbstbeherrschung und das Wissen darum, dass es Gift ist für den gesamten Organismus an dieser Stelle. Zusammengefasst dieser Gedankenanstoß nochmal, wir beten nicht um die Befreiung von Symptomen, sondern um die Korrektur der falschen Motive, die Korrektur der falschen Ziele. Gott schenke uns, Gott schenke mir, denn ich weiß, was Arbeitssucht beinhaltet, die Einsicht, die falschen Ziele, die ungeistlichen Zwecke, die sich hinter Überbelastung und Stress verbergen, zu erkennen, erster Schritt, und dann mit Hilfe Gottes bekennen und dritter Schritt, sie zu bearbeiten. Gott schenke Ihnen das, Gott schenke mir das, immer wieder. Vielen Dank fürs Zuhören.